Das schönste Foto, das mit dem Wasser, das war der Jona. Und um den geht's jetzt. Vielleicht habt ihr aber auch andere Bilder im Kopf, wenn ihr an Jona denkt, so die Kinderbibelbilder mit dem freundlichen Wal, wo man so denkt, der Wal, dein bester Freund. Deswegen wollen vielleicht alle Leute mal einen Wal sehen, ich weiß es nicht. Kann man dieses Bild von Jona, dem Aufgefressenen, im Wal versteckten, auch mit erwachsenen Augen nochmal anders angucken? Das versuchen wir heute Morgen. Also es geht jetzt nicht so um die Kindergeschichte, die ja auch viel Gutes vermittelt, dass man nämlich dann den Kindern sagen kann, Gott passt auf dich auf und selbst wenn du mal ins Wasser fällst, kommt dann ein Wal. Nein, das sagen wir natürlich nicht. Aber Gott hat immer noch einen Weg, dir zu helfen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Aber ich will euch heute in vier Bildern, also vier Stationen und in drei Punkten, das Leben von Jona nochmal auf eine andere Weise nahe bringen. Jona im Boot, Jona im Wal, Jona in Ninive und Jona unter dem Busch. Jona im Boot. Jona begegnet uns an mehreren Stellen in der Bibel. Er war ein erfahrener Prophet, so könnte man es sagen, weil wir lesen im 2. Könige 14, Vers 25, dass er schon einmal einen Auftrag von Gott erhalten hatte und dass er den umgesetzt hat. Also er war zum König Jerobeam gegangen und hatte dem mitgeteilt, dass es besser ist, die Grenzen Israels jetzt zu sichern. Das hatte Jerobeam gemacht, also man könnte sagen, Jona war ein erfolgreicher Prophet. Propheten sind ja Menschen, die von Gott etwas hören und es dann in seinem Namen und mit seiner Autorität den Menschen vermitteln. So ein Prophet war Jona. Doch was jetzt passiert, ist so überwältigend. Solch einen Auftrag hatte Jona wahrscheinlich in seinen schlimmsten Befürchtungen nicht erwartet und auch nicht in seinen kühnsten Träumen. Ich lese uns mal vor aus dem Kapitel 1. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais. Also, mache dich auf, gehe nach Ninive in die große Stadt und predige wider sie, also gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Ich lese hier aus der Schlachterübersetzung, nicht wegen dem Namen, sondern weil das eigentlich eine interessante Übersetzung ist. Und da kommen wir nachher noch drauf, warum ich die gewählt habe. Dieser Auftrag ist überwältigend. Ninive war die Hauptstadt eines großen, mächtigen Reiches. Und die Menschen in Ninive warteten bestimmt nicht auf einen kleinen Propheten aus dem noch kleinen Israel mit einem Gott, den man nicht sehen kann. Denn sie hatten viele Götter und sie waren erfolgreich. Und es lief alles nach ihren Wünschen und nach ihren Plänen. Sie hatten die Macht, die Autorität. Es war eine Großstadt mit 120.000 Einwohnern, für damals schon eine Riesengroßstadt, eine Metropole, könnte man sagen. Eine Stadt, aus der das Unrecht zum Himmel schreit. So haben wir es gerade gelesen. Das Unrecht dieser Welt schreit zum Himmel. Und da merken wir, wie nah wir an Jona dran sind und an den Zeiten von Jona. Denn das Unrecht, das in unserem Land geschieht, schreit zum Himmel. Das Unrecht, das in dieser Welt geschieht, schreit zum Himmel. Und Gott hört. Und Gott wird aktiv. Und Gott sendet Jona, um in Ninive die Botschaft zu verbreiten, ihr müsst umkehren. Denn wenn ihr nicht umkehrt, wird in 40 Tagen diese Stadt und eure Macht vernichtet sein. Ein Ruf zur Umkehr. Sie hatten viele Götter in Ninive. Sie hatten Götter für bestimmte Bereiche, die zuständig waren. So Götter für bestimmte Aufgaben. Israel glaubte und glaubt an den einen Gott, der für die ganze Welt zuständig ist. Ihr eigenes Unrecht wurde vielleicht gar nicht als Unrecht gesehen, sondern sie fühlten sich im Recht. Sie waren die Stärkeren, die Macht des Stärkeren. Auch das kennen wir, dass die, die die Macht haben, immer denken, sie sind im Recht. Sie sind die schlauesten und begnadetsten Menschen in der ganzen Welt. Haben wir gerade wieder gehört, wer sich für so einen Menschen hält. Despoten, die sich aufschwingen und meinen, sie könnten herrschen, wie sie wollen. Die Assyrer waren nicht zimperlich im Umgang mit ihren Feinden. Es gab Gewalt, es gab Unterdrückung, es gab Folter, es gab Mord. Das Unrecht schrie zum Himmel. Und da soll Jona jetzt hin. Als Einzelner. In so eine große Stadt, 120.000 Leute. Nehmt euch Marburg vor und Gott gibt euch einen Auftrag und sagt, hier in Marburg sollst du jetzt die Menschen zur Umkehr rufen. Ich weiß nicht, wie es dir damit gehen würde. Wir lesen, da machte sich Jona auf. Also Auftrag empfangen, jetzt geht's los. Was macht er? Er macht sich auf, um von dem Angesicht des Herrn hinweg nach Tarsis zu fliehen. Und ging nach Jaffo hinab und fand da selbst ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da gab er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, hinweg von dem Angesicht des Herrn. Ninive liegt ungefähr 800 Kilometer östlich von dieser Stadt. Er nimmt ein Schiff mit dem Ziel, das 3100 Kilometer westlich von Joppe liegt. Also 4000 Kilometer entfernt von Ninive, also den weitest entfernten Punkt, den man finden kann. Das Schiff, was dahin geht, wo er denkt, dass er sicher ist. Also weiter weg kann man nicht mit den menschlichen Mitteln als in die 3100 Kilometer in die andere Richtung. Er zahlt für seine eigene Überfahrt. Finde ich gut, dass er das nicht irgendwie auf die Rechnung der Prophetenkosten setzt, so als Dienstreise. Das hat er wahrscheinlich schon verstanden, dass das keine Dienstreise ist, sondern dass er die privat bezahlen muss. Und er geht ins unterste Deck, also billigste Plätze. Ich weiß nicht, ob ihr mal mit einem Schiff gefahren seid, aber da schaukelt es auch ganz schön. Wir waren mal auf einer Kreuzfahrt, Roland und ich als Mitarbeiter. Und wir hatten eine Kabine ganz unten im Schiff, ohne Luke oder irgendwas. Wir konnten nicht rausgucken. Und mitten in der Nacht tat es einen Schlag und das Schiff ging rauf und runter. Und ich lag mit dem Kopf in Fahrtrichtung. Roland lag quer, das war so eine Doppelkabine irgendwie. Und ich lag im Bett und das ging immer, meine Füße kamen immer hoch. Und dann kam mein Kopf wieder hoch. Roland rollte immer aus dem Bett raus, weil er quer lag. Also das, viele Leute auf dem Schiff sind damals in die Badewannen geflüchtet. Nur wir hatten so eine billige Kabine, wir hatten keine Badewanne. Wir mussten uns am Bett festhalten. So stelle ich mir das vor, was jetzt passiert. Es gibt nämlich einen riesigen Sturm, sodass die Schiffsleute, also die Fachleute denken, das ist das Ende. Das überstehen wir nicht, das schaffen wir nicht. Mit unseren Kräften, mit unserem Latein sind wir am Ende. Jona ist im Boot und schläft, während die Mannschaft in Panik gerät. Sie beten alle zu ihren eigenen Göttern. Auf Schiffen sind ja oft multinationale Mannschaften unterwegs und die haben jetzt alle noch ihre speziellen Götter für bestimmte Bereiche und jeder ruft seinen Gott an, um aus dieser Not befreit zu werden. Nichts passiert. Und dann losen sie, erst werfen sie noch Ladung über Bord und dann losen sie und überlegen, woher kommt das denn, dass wir jetzt so in Gefahr sind. Und sie versuchen, den Schuldigen zu finden. Sie haben Jona schon geweckt. Der ist aufgewacht, kriegt mit, was eigentlich los ist. Und der Schiffskapitän sagt, warum schläfst du so fest? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott unser Gedenken, dass wir nicht untergehen. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen das loswerfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück begegnet ist. Und sie warfen die Lose und das Los fiel auf Jona. Sie suchen nach dem Schuldigen. Das ist typisch menschlich. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, wenn die Traumschifffahrt nicht so schön wird, wie wir es denken, dann sucht man nach dem Schuldigen. Wenn in der Welt was los ist, dann sucht man nach dem Schuldigen. Und manchmal kann man es gar nicht zurückführen und dann wird gelost. dann wird vermutet, dann wird geguckt, wer könnte denn schuld sein an diesem Chaos, was angerichtet worden ist. Jona flieht vor Gott. Er will diesen Auftrag, nach Ninive zu gehen, nicht erfüllen. Als das Los auf ihn gefallen ist, wissen die Seeleute jetzt, wer der Schuldige ist, und Jona gibt alles zu. Er sagt, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Er bekennt sich zu seinem Glauben an den Gott der Hebräer. Und er weiß, dass er an diesem Elend jetzt Mitschuld hat. Die Schiffsleute haben Angst und Panik. Jona schlägt ihnen vor und sagt, werft mich ins Meer und dann wird Gott euch in Ruhe lassen. Es geht hier um meinen Ungehorsam. Ihr seid in Problemen, weil ich Gottes Weg ausweichen will. Sie laden Ballast ab. Sie wollen dieses Menschenleben nicht opfern. Und sie versuchen alles Menschenmögliche doch irgendwie noch an Land zu rudern, aber es klappt nicht. Und dann im letzten Schritt werfen sie Jona über Bord. Jona ist nicht mehr im Schiff. Und sofort legt sich der Sturm. Erste Szene. Zweite Szene, Jona im Fisch. 3 Tage und 3 Nächte, das haben wir vorhin schon gehört, ist er im Bauch dieses Fisches. Gerettet, ja, vor dem Ertrinken, aber eigentlich immer noch dem Tod geweiht, weil ich weiß nicht, wie lange man im Bauch eines Fisches überleben kann. Wenn die Magensäfte so an einem knabbern, es gibt auch Berichte irgendwo, dass mal ein Seemann von einem großen Fisch verschluckt wurde und der ist nach ein paar Stunden rausgezogen worden und hatte schon die Säure an seiner Haut und war schon verätzt und so. Ob das stimmt, das kann man alles nicht nachwägen, weiß ich auch nicht. Aber 3 Tage und 3 Nächte ist er im Bauch dieses Fisches. Was tut er? Er betet. Das lese ich uns vor. Jona flehte aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, als mir Angst war, rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Bauch der Hölle schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Aus dem Bauch der Hölle schrie ich. Er erlebt Todesangst, Höllenangst. Er denkt, sein Ende ist gekommen. Aber er schreit zu Gott und Gott hört ihn. Und doch hattest du mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren zu schauen nach deinem heiligen Tempel. Hier schreit jemand aus der Hölle und schaut zum Tempel Gottes, zu dem Ort, wo Rettung ist, wo Heil ist, wo Vergebung ist, wo Gnade ist. Tempel hier als Bild für das Opfer, das gebracht wird zur Versöhnung mit Gott. Das Wasser, die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Verderben geführt. Da meine Seele bei mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade, ich aber will dir mit lauter Stimme danken und dir opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen, das Heil kommt vom Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch, der spie Jona ans Land. Aus der Umkehr des Jona in der Hölle, im Bauch des Wals, kommt Dankbarkeit und Lob. Er kennt schon das Ende, das gute Ende, dass Gott barmherzig ist, dass Gott gnädig ist, dass Gott vergeben kann. Dass Gott ihn nicht im Stich lässt, dass Gott ihn nicht in diesem Wal verrotten lässt, sondern dass Gott einen Weg hat, ihn wieder herzustellen. Er wird an Land gespien. Jona ist nicht mehr im Fisch. Drittens, Jona in Ninive. Eine Stadt, bei der man 3 Tage braucht, um überhaupt nur durchzulaufen, 120.000 Menschen, der soll er jetzt diese Botschaft sagen, dass Ninive in 40 Tagen untergeht, wenn die Menschen nicht umkehren. Jetzt gibt es in unseren Tagen viele Botschaften zur Umkehr. Aber sie fordern uns nicht auf, zu Gott umzukehren. Es geht immer nur um uns Menschen. Wir sollen zur Natur umkehren. Wir sollen zu uns selbst umkehren. Wir sollen für uns selber sorgen. Jona geht mit einer Botschaft zu den Menschen, die erschreckend ist, die aufwühlt. Und das Gute, diese Menschen in Ninive hören die Botschaft und glauben Jona. Nicht, weil Jona ein so begabter, begnadeter, wunderbarer, herrschaftlich aussehender, königlich anmutender Prophet war. Der war gerade aus dem Wal gespuckt worden, ja? Könnt ihr euch vorstellen, wie der aussah. In den Worten, in der Wahrheit, die er ausspricht, in den Worten Gottes liegt die Autorität, die die Menschen zur Umkehr bringt. Nicht in Jona, aber in dem, was Jona verkündet. Und die Menschen kehren um. Sie wenden sich ab von dem Bösen. Sie kleiden sich in Sack und Asche. Sie machen öffentlich deutlich, dass sie sich von den alten Wegen trennen wollen und dass sie Gottes Weg gehen wollen, den Weg des lebendigen Gottes, der hier durch einen kleinen Propheten aus einem kleinen Land zu ihnen spricht, der nicht mit einer Armee kommt, nicht mit Gold und Silber, sondern mit der Autorität Gottes. Das reicht. Die Autorität Gottes reicht, dass ein ganzes Volk umkehrt und dann verschont wird. Der dritte Punkt, Jona unter dem Rizinusstrauch. Jona will noch sehen, was jetzt passiert. Also, ob Ninive jetzt endlich die Abrechnung kriegt und untergeht, denn es sind Feinde Israels und es sind Menschen, die viel Gemeines und Brutales und Schlimmes getan haben. Gott lässt einen Rizinusstrauß wachsen, damit es Jona ein bisschen besser geht. Er freut sich darüber. Und dann kommt ein Wurm und frisst den Strauch so an, dass der vertrocknet und Jona ist sauer. Richtig sauer. Vor allen Dingen auch, weil das Gericht Gottes jetzt gar nicht kommt. Da fällt nicht Feuer vom Himmel, da werden die Leute nicht vernichtet, da kommt nicht endlich der Tod für die Feinde, sondern Gott ist barmherzig. Wie kann das denn sein? Kann denn Vergebung so einfach sein, dass man sagt, ich kehre um von meinen alten Wegen und dann ist alles gut? Ja, genau so einfach ist das. Umkehr ist der Weg zurück ins Leben, der Weg in die Freiheit. Umkehr bringt Leben. Jesus erwähnt Jona auch und er vergleicht sein eigenes Leben und sagt, in den Tagen von Jona war es so, dass er 3 Tage und 3 Nächte im Fisch war, im Bauch war von dem Wal und er wird 3 Tage im Grab sein. Die Hölle erleben, das Gericht über sich ergehen lassen, um dann durch die Auferstehung Vergebung zu bringen und neues Leben. Jona ist auch ein Symbol, ein Bild für das, was Jesus getan hat, als er in die Hölle ging. Wir wissen, dass er hinabgestiegen ist in das Reich der Toten. Das beten wir im Glaubensbekenntnis miteinander. Und dann am 3. Tage auferstanden von den Toten. Er ist in das Totenreich, um den Gefangenen die Freiheit zu verkünden, um Vergebung zu verkünden. Jona ist für uns wichtig. In unserer Zeit vielleicht besonders wichtig. Und dazu 3 kurze Punkte. Erstens, im Auftrag des Herrn unterwegs. Jona hörte von Gott. Er hörte, was Gott ihm sagen wollte. Er hatte einen Draht zu Gott. Er konnte die Stimme Gottes hören und auch selber noch entscheiden, wie er damit umgeht. Es war kein Zwang, nach Ninive zu gehen. Er wurde nicht einfach dahin versetzt, sondern er musste noch diesen Weg auf sich nehmen und dahin gehen. Aber er hatte gelernt, auf Gott zu hören und Gott redete zu ihm und vertraute ihm diese Botschaft an. Und Jona wusste, dass Gott eigentlich zur Umkehr aufruft, weil er retten will, weil er will, dass Menschen umkehren und dann das Gericht nicht kommen muss. Deswegen ist er ja weggelaufen. So sagt er es jedenfalls selber, dass er wusste, dass Gott barmherzig ist und deswegen nicht nach Ninive gehen wollte. Jona hörte den Auftrag und ging Gottes Weg. Er ist ein Übermittler des Redens Gottes. Was wäre die Botschaft für unsere Zeit, für unser Land, für unsere Stadt? Welches Unrecht schreit heute zum Himmel? Wir waren gestern, auch einige aus dem CT, bei dem Demonstrationszug oder wie genauer gesagt dem Solidaritätszug durch die Stadt mit den jüdischen Mitbürgern. Man hört unterschiedliche Zahlen, manche 2000, manche 3000, manche 1500 Menschen unterwegs in Marburg mit einem großen Zug, solidarisch mit der jüdischen Gemeinde. Ein großes Unrecht, das in unserem Land geschieht, dass Menschen sich nicht für ihren Glauben versammeln können, Angst haben müssen, beleidigt werden, geschlagen werden, nur weil sie Juden sind. Bei den Grußworten, die gesagt wurden, oder bei den Reden waren viele verschiedene, wurde Gott nicht einmal erwähnt. Und ich dachte, das ist so wie auf dem Schiff. Wir losen, wer ist denn jetzt eigentlich schuld? Wir gucken mal, wer ist denn schuld an dem Elend? Wir gucken, wer ist schuld an dem Elend in Syrien jetzt? Wir versuchen, die Schuldigen zu finden. Was ist los in dieser Welt? Das Unrecht schreit zum Himmel. Und wir sind stumm. Rufen wir Menschen zur Umkehr auf? Rufen wir Menschen dazu auf, nach Gottes Maßstäben zu leben? Sind wir bereit, auch einer Menschengruppe gegenüberzutreten, die sich nicht nach Gott richten will? Die ganz anders lebt, die andere Götter hat, wo jeder sein eigener Gott ist oder seinen eigenen Gott hat. Sind wir bereit, den ewigen Gott den Menschen vorzustellen und zu sagen, es gibt jemanden, vor dem wir uns verantworten müssen für unser Leben? Und der uns einlädt zur Umkehr, damit wir leben können, der gnädig ist und barmherzig. Und der sich freut, wenn wir sagen, ich will deinen Willen tun, ich will nach deinem Willen leben. Wo bist du Teil dieses prophetischen Auftrags? Wo setzt du dich ein? Auch das wurde gestern gesagt bei der Demonstration. Antisemitismus fängt nicht erst dann an, wenn Synagogen angegriffen werden. Es fängt da an, wo Witze gemacht werden, wo Menschen diffamiert werden, wo Menschen ausgegrenzt werden. Und da können wir unsere Stimme erheben, da müssen wir unsere Stimme erheben. Im Alltag, da sind wir gefragt und gefordert, da wo wir leben und arbeiten, wo wir zur Schule gehen, wo wir in der Uni sind, da den Mund aufzumachen und uns für Gerechtigkeit, für diese Welt einzusetzen, für Menschen, denen es schlecht geht. Das war der erste Punkt. Der zweite, was tun, wenn du im Wahl gefangen bist? Wenn du jetzt für dich selber sagst, ja, ich weiß eigentlich, was Gott von mir will, aber das will ich ganz bestimmt nicht. Wie weit bist du schon entfernt von dem Ort, an den Gott dich sendet, von dem Auftrag, den Gott dir gibt? Was ist denn dein Auftrag? Kennst du den? Es gab früher mal eine Fernsehserie, da wurde immer am Anfang so ein Tonband abgespielt. Kennt ihr das noch? Cobra, übernehmen Sie. Die Älteren kennen das vielleicht noch. Da wurde immer ein Tonband abgespielt mit so einem Geheimauftrag und sobald die Agenten den verstanden hatte, löste sich dieses Band auf. Und so denke ich immer, ist es manchmal auch ein bisschen mit uns, dass Gott sagt, übernimm Verantwortung. Misch dich ein. Rede gute Worte. Verteidige Menschen in Not. Steh ein für Gerechtigkeit. Kümmer dich und fang nicht an zu losen oder Schuld zu verteilen. Oder Schuld auf andere zu verteilen, sondern übernimm Verantwortung. Und wenn du im Bauch bist und sagst, oh, das will ich alles nicht, das kann ich alles nicht, ich bin eigentlich noch auf der Flucht vor Gott, dann fang an zu beten. Das hat Jona getan. Er hat gebetet, er hat Gott gebeten, ihm zu helfen. Er wusste, dass Gott seine Situation sieht und dass er seine Gebete hört. Aus dem Wal bis Jerusalem, bis in den Tempel hinein. Vor einiger Zeit habe ich hier gepredigt und hinterher kam jemand zu mir, den ich vor über 30 Jahren kennengelernt habe, der hier im Christustreff auch war als Student, der sehr erfolgreich war und durch eine große Enttäuschung seines Lebens mit Gott nichts mehr zu tun haben wollte. Viele Jahre, über 30 Jahre. Sehr erfolgreich, Karriere. Dann hat er alles verloren und er sagte mir mit kurzen Worten, Elke, ich stand davor, mich selbst umzubringen oder ich habe gedacht, ich kann ja auch beten. Dann hat er nach über 30 Jahren zum ersten Mal wieder gebetet und Gott hat ihn erhört und hat ihm ein ganz neues Leben geschenkt, hat ihm geholfen, sein Leben wieder zu ordnen und jetzt den Auftrag Gottes in einer ganz neuen Art und Weise umzusetzen. Ganz tolle Geschichte, eine wahre Geschichte. Also wenn du im Bauch des Wales bist, fang an zu beten. Sprich mit Gott darüber. Sag ihm, dass er deine Hoffnung ist und dass du bereit bist, seine Wege zu gehen. Und drittens, was zu erwarten, wenn wir Gottes Reden weitergeben. Jona wusste, dass Gott barmherzig ist. Und das ist die große Herausforderung für uns heute ganz besonders, die Gebote Gottes und die Gnade Gottes in guter Weise miteinander zu verbinden. Wir sehen das manchmal als Gegensatz und sagen, Gott kann doch nicht so hart sein, Gott kann das doch nicht so gemeint haben. Das passt doch heute nicht mehr in unsere Zeit. Aber die Gebote Gottes sind gegeben, weil Gott liebt und weil er bewahren will und weil er weiß, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Wir brauchen die Gebote Gottes nicht als Richter, aber als Richtschnur. Wir brauchen die Gebote Gottes als Ziel, wohin wir leben, dass wir sagen, ich will Jesus nachfolgen und das heißt auch, ich will mich so verändern lassen, dass ich seine Gebote halten kann. Stellt euch eine Hängebrücke vor über ein großes Tal. Der Anfang dieser Hängebrücke ist die Gnade, ist die Einladung Gottes, dass er sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn wir umkehren, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Und dann gibt's diesen Weg zu gehen bis zum anderen Ende. Und am anderen Ende ist die Gebote Gottes, ist das gute Denken Gottes über unser Leben, über das Leben der Menschen. Und diesen Weg gehen wir mit dem Ziel, dem näher zu kommen, mit allem Fallen und Aufstehen. Aber wir dürfen nicht die Maßstäbe verrücken. Wir dürfen nicht unser Leben zum Maßstab machen, sondern das Leben Gottes, das Reden Gottes, die Bibel als Maßstab nehmen für unser Leben, damit wir durch die Gnade diesen Weg gehen können, uns verändern können, bei Gott ankommen können. Die Juden lieben das Wort Gottes. Es gibt ein Fest, Simchat Torah, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört oder gesehen. Dann nehmen sie diese großen Schriftrollen, die Torahrollen, die meistens mit Gold oder kostbarem Leder oder so eingehüllt sind und tanzen damit vor der Klagemauer oder in den Synagogen, tanzen damit als Freude, als Ausdruck der Freude, dass Gott sein Wort gegeben hat, dass wir es haben können, dass wir es lesen können, dass wir verstehen können, was Gott will. Ich weiß nicht, wann du oder ich kann über mich sagen, ich habe es, glaube ich, noch nie gemacht, einen Freudentanz mit der Bibel in der Hand. Sollte man vielleicht mal einführen. Bin ich dankbar für Gottes Wort? Vertraue ich Gottes Wort? Baue ich mein Leben darauf auf? Halte ich mich an Gottes Wort? Sehe ich die Liebe hinter dem Wort Gottes, auch wenn es Gebote aufstellt, auch wenn Gott sagt, was er will und was er nicht will, bin ich bereit, das anzunehmen, weil ich weiß, dahinter steht seine Liebe, seine Barmherzigkeit. Lass uns nicht die Maßstäbe verrücken, sondern lass uns verrückt werden vor Liebe zu Menschen, die Barmherzigkeit und Gnade brauchen. Ninive brauchte Barmherzigkeit und Gnade. Sonst hätten sie keine Chance gehabt. Und in der Umkehr ist der Weg hinein in das Leben. Also lass uns umkehren, da wo wir sind. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, du kennst mich. Du weißt, wo ich gerade stehe. Du weißt, welchen Auftrag ich für mein Leben annehme und welchen ich auch versuche zu vermeiden. Du weißt, wo wir als Gemeinde sind, wo wir gerufen sind, Menschen einzuladen in deine heilmachende Gegenwart. Hilf uns dabei. Mach uns sprachfähig. Mach uns bereit, dein Wort so zu verkünden, dass es Leben bringt. Dass Menschen merken, dass in der Umkehr, in der Hinkehr zu dir, wirkliches Leben steckt. Und danke für dein Wort. Danke für die Bibel. Danke für dein Reden. Dass wir dich erkennen und deinen guten Willen. Und dass wir dir vertrauen können, dass du gute Wege mit uns gehen willst. Und dass du weißt, was gut für uns ist. Zeig uns den Platz, den wir einnehmen sollen, Herr. Und hilf uns, auszusteigen aus diesem Spiel, die Schuld zu verlosen oder auf andere zu verteilen. Fang bei uns an. Amen.